Diese Folge wird präsentiert von Kronen. Mehr Dortmund ist nicht.
Ein langes Dortmunder Amateurfußballwochenende liegt hinter uns. Und zwar das der Vorrunde der 40. Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Und ich könnte mir keine bessere Runde vorstellen, um das Wochenende zu besprechen. Neben mir Jari Sprenger und auf der anderen Seite Nico Eppmeier. Grüßt euch.
Hi.
Hello.
Zwei Tage Vorrunde haben wir hinter uns gebracht. Vorher gab es ja schon die Qualifikation, die Vorrunde der Frauen. Dazwischen lagen dann die Weihnachtstage und dann jetzt eben die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft. Wie lieb's? Was habt ihr für ein Wochenende erlebt? Mal ganz grob zusammengefasst, ohne zu sehr vielleicht schon in eure Hallen zu schauen. Jari, mach gerne mal den Anfang. Wie hast du das erste Wochenende erlebt?
Sehr unterhaltsam. Also eigentlich genauso, wie man es von der Hallenstadtmeisterschaft kennt. Bei mir in Brakel, um dann doch auf meine Halle schon kurz einzugehen. Stimmung richtig, richtig gut. Nahezu, glaube ich, alle Tickets verkauft an beiden Tagen. Ich könnte ja, eigentlich direkt weitermachen.
Vorher musst du nur einmal diese Sendung und Silvester etc. Ja. hinter dich bringen. Nico, du warst in Renninghausen, einer der beiden kleineren Hallen. Wie war es da?
Ja, ähnlich. Ich glaube, man hat gemerkt, dass die Leute total Bock haben auf Halle. Ne? Dass die wirklich jetzt irgendwie ein halbes Jahr gewartet haben, seitdem es kühler wurde, dass man wieder anfangen kann. Es gab Choreografien, es gab gute Stimmung. Okay in Fußball. Also ich glaube, das war so auch mein erstes Learning, dass das Niveau echt noch zu wünschen übrig hat. Aber so stimmungstechnisch und vom Gefühl her war es ein geiles Wochenende.
Ja, gut. Ist die Vorrunde. Ich glaube, ist klar, dass das Niveau dann einfach im Turnierverlauf immer höher wird. Letzte Woche haben wir an dieser Stelle über alle Gruppen gesprochen. Wir sind wirklich haarklein alles durchgegangen. Das werden wir heute nicht machen, sondern wir werden so ein Stück weit springen zwischen den Überraschungen, zwischen den wichtigsten Ereignissen, zwischen den Top-Themen einfach, die geschehen sind. Versuchen das aber trotzdem ein Stück weit dann eben entlang der Hallen zu machen. Und wir starten in der Halle Brakel, Jari, wo du am Start warst. Da gab es ja einige Geschichten sozusagen, die sich vorher schon angedeutet hatten. Die größte vielleicht der FC Fortuna 66, eigentlich ein, ich sag mal, im besten Sinne stinknormaler B-Ligist aus Dortmund. Der hat für Schlagzeilen vorher gesorgt, weil Dimitris Kalpakidis, ein alles andere stinknormaler Fußballer aus Dortmund, nämlich einer der bekanntesten Amateurfußballer, den wir hier haben, den Verein, den sein Vater einst mitbegründet hat, also es gibt eine schöne familiäre Verbindung zwischen Dimi und dem Verein, sozusagen übernommen hat für die Halle und eigentlich auch, ich sag mal, so ein All-Star-Team einiger inzwischen nicht mehr aktiven Dortmunder Fußballer dort auf die Beine stellen wollte. Da müssen wir, glaube ich, schon starten. Das hat nicht so ganz geklappt, dass es wirklich so eine Demi-All-Star-Mannschaft war, sondern es waren auch ein paar Jungs aus der ursprünglichen Fortuna-Mannschaft dabei, die eigentlich nicht spielen sollten, oder?
Genau, das hat sich dann, glaube ich, am Ende genau die Waage gehalten mit Spielern, die eigens für dieses Turnier dazugekommen sind, zum Beispiel Demi selber, aber auch dann Dennis Wegner im Tor und Spielern, die zum normalen Kader vom FC Fortuna gehören. Und die haben das dann so als gemeinschaftliches Ding gemacht und mussten dann am Sonntag aber auch direkt die Segel streichen. Die sehen wir in der Zwischenrunde nicht mehr. Hatte mit den Spielberechtigungen nicht alles geklappt. Also es hätten noch ein paar mehr All-Stars dabei sein sollen. Hat dann über die Weihnachtstage an der Passstelle wahrscheinlich nicht so viel Betrieb gegeben, um die Spieler spielberechtigt zu bekommen und dementsprechend ja war es dann eben diese Mischung, die knapp am Ende im 8-Meter-Schießen im Entscheidungsspiel gegen den SV Körne ausgeschieden ist.
Wie hat die Truppe auf dich gewirkt? Abseits jetzt so von dem, was am Ende bei rumgekommen ist?
Durchwachsen würde ich insgesamt sagen. Also hat dann schon bei den Spielern, die mir dazu geholt hat, gemerkt, yo, da sind jetzt nicht Spieler, die eine ganze Hinrunde irgendwie schon hinter sich haben und topfit sind, sondern dass das eben Spieler sind, die, weiß ich nicht, ein paar Jahre vielleicht nicht mehr gespielt haben und das merkt man dann schon. Trotzdem, der beste Spieler war dann einer von denen, die mir dazugeholt hat, nämlich der Torwart Dennis Wegner. Ich glaube, ohne den hätte es auch böser aussehen können als 0-2 und dann 2-2 in den Gruppenspielen zu spielen.
Die Ironie des Schicksals hat ja dafür gesorgt, dass Demi in der Vorrunde, oder nicht in der Vorrunde, sondern in der Gruppenphase der Vorrunde, schon auf den TuS Bövinghausen getroffen ist. Den Verein, den er letztes Jahr noch in die Endrunde geführt hat, trotz widrigster Umstände. Damals war der Verein ja erstmal kurz vom Ende seiner Lebenszeit mit ganz viel Telefonarbeit, ähnlich wie dieses Mal auch, hat er dann eine Mannschaft auf die Beine gestellt, die dann es geschafft hat, in die Endrunde eingezogen ist. Inzwischen gibt es den Verein nicht mehr und dann sozusagen den ja eben gegründeten Nachfolgeverein, der war dann dabei. Die haben in der Qualifikation der C-Ligisten schon auf sie aufmerksam gemacht, weil sie echt eine gute Fanunterstützung dabei hatten. Wie war das vor Ort jetzt in der Vorrunde?
Mindestens genauso gut. Also Bövinghausen hat da locker zwei Blöcke gefüllt, vollgemacht, also über 100 Karten eingesackt von den 550, die in Brakel reinpassen. Und gerade das Entscheidungsspiel, das hat der halbe Anhang da irgendwie stehend verbracht, größtenteils. Ging dann auch noch ins 8-Meter-Schießen für Bövinghausen, wo sie das Pech hatten, dass der Gegner 5 von 5 getroffen hat und Bövinghausen eben einen verschossen hat. Ausgerechnet dann auch noch Michael Sikira, einer der schon vor 10, 15 Jahren für Bövinghausen gespielt hat und der sofort dabei war, als es dann im Sommer den neuen Verein gab. Aber ich glaube, so groß die sportliche Enttäuschung bei den Spielern nach diesem verlorenen 8-Meter-Schießen war, so groß war irgendwie die Freude bei allen anderen darüber, wie viel dieser Verein in so kurzer Zeit bewegt hat. Und das fand ich auch schon sehr beeindruckend. Das
finde ich auch, da können sie total stolz drauf sein. Also ich habe es in meiner Kolumne geschrieben gehabt, sie haben eigentlich so eine Fanunterstützung generiert, so aus dem Nichts, wie der alte Verein es eigentlich nie geschafft hat. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und das ja zu Zeiten, wo Bövinghausen immer um den Titel mitgespielt hat in der Halle, immer zu den Top-Favoriten gehörte, auch einmal gewonnen hat. Also wo du sportlich allen Grund lieferst, um eigentlich diese Euphorie zu entfachen. Aber da hat man offenbar auf dem Weg dorthin viele, viele Leute verloren, die jetzt eben wieder bereit sind, ja, für den Verein zu trommeln und dann auch die Stimme herzugeben.
Wie war das denn, Jari, wenn du jetzt so Bövinghausen vergleichst und sagst, hey, den SC Fortuna quasi als so eine All-Star-Truppe, die aus dem Nichts kam, mit so auch ein paar kritischen Stimmen vielleicht, dann wo der andere dann sagte, ja, das ist doch nicht die HSM, das will ich doch eigentlich nicht. Und hast du Bövinghausen als einen Verein, der irgendwie aus dem Osten kommt, zusammenhält, mit 100 Leuten da auftaucht, gab es auch irgendwie Stimmen, die gesagt haben, Fortuna, hey, das war nicht so cool?
Die gab es im Vorfeld, glaube ich, auf jeden Fall, gerade als die Nachricht so aufploppte. Ich glaube, vor allem wegen der Sorge, dass sich jetzt so mancher Verein denkt, hey, warte mal, das Prinzip können wir doch auch anwenden und verpflichten einfach für 3 Wochen ein, zwei gute Hallenkicker und plötzlich sind wir, der normalerweise, weiß ich nicht, ein durchschnittlicher B-Ligist ist und in der Halle irgendwie gar nicht so viel drauf hat, mit 2, 3 Spielern plötzlich eine richtig gute Hallenmannschaft. Ich glaube aber fast, dass die Vereine dieses Modell selber so von sich aus ablehnen, weil ich glaube, der Großteil der eigenen Spieler will sich nicht den Platz wegnehmen lassen und will sich auch kein Verein, glaube ich, dann nachsagen lassen, ja, ihr habt euch das jetzt irgendwie für die Halle so zusammengekauft und das ist jetzt nicht Verein XY, der da steht, sondern eben, weiß ich nicht, irgendeine zusammengewürfelte Truppe, die eigentlich gar nichts mit dem Verein zu tun hat, so in etwa. Deswegen glaube ich, dass das eine coole einmalige Sache ist, weil keine Hallenstadtmeisterschaft ohne Dimi ist irgendwie auch irgendwo charmant. Vielleicht hat er jetzt aber auch eingesehen, dass das nicht so der richtige Weg ist. Oder dass man sowas 4 Wochen eher angehen müsste.
Ja, ich glaube, das ist so das Zentrale. Ich fand es cool. Ich habe es auch geschrieben gehabt. Ich finde, das hat das Ganze irgendwie aufgewertet, weil, wie du sagst, eine HSM ohne Dimi ist irgendwie nicht so das. Also, es fehlt was, ne? Also, ja. Ist das Turnier auch ohne super attraktiv, aber irgendwie stellt sich immer die Frage, was man eigentlich Dimis Mannschaft, welche dann das auch immer gerade ist und so. Und er ist einfach ein Hallenfuchs und liebt dieses Turnier. Deswegen finde ich es schön, dass er auf diese Art und Weise, sag ich mal, den Weg ins Turnier gefunden hat. Hätte mir gewünscht, dass noch 2, 3 bekannte Gesichter mehr dann schlussendlich für den Verein aufgelaufen sind, weil dann ist es natürlich cool, wenn du so eine All-Star-Mannschaft hast aus Gesichtern, wo du sagst, hey, die siehst du vielleicht sonst nicht mehr. Das ist dann auch völlig egal, was die am Ende sportlich reißen, finde ich. Also das definierst du ja nicht dann darüber, hey, aber ich konnte die Gesichter jetzt 3 Tage lang sehen oder nur einen Tag, sondern es war einfach dann schön, dass die wieder auf der Bühne sozusagen waren. Aber ich finde es auch ganz, ganz wichtig, ja, dass es jetzt nicht zum Mode wird, dass nicht jedes Jahr irgendein Verein die Idee hat zu sagen, hey, ich kümmere mich im November darum, irgendwie eine eigene Hallentruppe auf die Beine zu stellen. Es ist dann aber auch gar nicht so einfach. Ne? Es war in diesem Fall dann ein bisschen einfacher, weil die Spieler eigentlich alle nicht mehr gespielt haben. Ja. Teilweise lag das letzte Vereinsspiel 6, 7, 8 Jahre zurück und so. Das hat die Freigabe natürlich nochmal ein bisschen einfacher gemacht, aber ich weiß auch gar nicht, wie problemlos das jetzt wäre, wenn sie dann in der Rückrunde wieder für einen anderen Verein spielen sollten. Und das ist so vielleicht ein Verein hast, der in der Hinrunde auf sich aufmerksam macht und dadurch so attraktiv wird, dass Spieler auch die Rückrunde gerne da verbringen würden und dann halt man für die Halle schon aufrüstet. Ich denke zum Beispiel an Schari letztes Jahr, die dann mit William Valenti einen der besseren Spieler so in ganz Dortmund für die Halle bekommen haben. Ja, das ist ja sowieso nicht verwerflich, zu sagen, dass ich aufrüste für den Winter und die Halle sozusagen und dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, beziehungsweise schon von meinen Wintertransfers früh was habe. Kleine Überraschung gab es noch am Samstag, um dann nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Da haben die Sportfreunde Söllerholz aus der Kreisliga A die Dortmunder Löwen besiegt und sie hinter sich gelassen, sodass die Löwen Entscheidung spielen mussten. Ich meine, die Auslese in der Vorrunde ist ja nicht so groß. 4 von 6 Mannschaften pro Tag und Halle kommen weiter. Aber du kannst halt auch einfach nicht direkt ausscheiden. Also du hast immer auf jeden Fall noch dieses Entscheidungsspiel. Wie sehr hat dich das überrascht?
Wenn du dich an das erinnerst, worüber wir vor einer Woche gesprochen haben, dann waren wir genau bei dieser Gruppe, bei dem Punkt, wo man sagt, so Bezirksligist, A-Ligist, gar nicht gesetzt, dass der Bezirksligist als Erster durch die Gruppe geht. Das hat dann in dem Fall auch gestimmt. Direkte Duell hat Söllerholz 1-0 gewonnen. Söllerholz sowieso eins von, ich glaube, 3 Teams, die ohne Gegentor geblieben sind in der Vorrunde. Und das Spiel war, ich glaube, 7-8 Minuten richtig langweilig, muss man sagen, zum Zuschauen, weil einfach beide Mannschaften so gar nicht ins Risiko gegangen sind und sehr darauf bedacht waren, bloß keinen Fehler zu machen. Und erst als Söllerholz dann in Führung gegangen ist, kam ein bisschen mehr Fahrt rein, weil die Löwen dann auch halt mussten. Ausschlaggebend war einfach, dass Söllerholz brutal diszipliniert gespielt hat. Also genau das, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass es nicht so ausreichend ist, irgendwie gute Hallenzocker zu haben, sondern dass taktische Ordnung und Disziplin mindestens genauso wichtig sind. Und das hat Söllerholz in dem Spiel auf jeden Fall par excellence gezeigt.
Genau das Gleiche ist in der Halle Brückmann passiert. Auch da hat ein A-Ligis mit Bezirksligist geschlagen. Ich glaube auch mit, es waren beides 1-0. Auch mit dem gleichen Ergebnis mit 1-0. Diesmal der Leidtragende, der VfL Sölle aus der Bezirksliga, der dann den Gang ins Entscheidungsspiel angehen musste. Und der SV Berghofen hat dann direkt die Zwischenrunde erreicht. Dazu hören wir jetzt mal Marcel Möller, den Söller Trainer, der sich am Tag danach, das war für ihn der Sonntag, Zeit genommen hat, um nochmal auf den Spieltag aus Söller Sicht zurückzublicken.
Ja, grüßt euch. Also meine Einschätzung zum gestrigen Tage ist natürlich ein bisschen zwiegespalten. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr wirklich eine Mannschaft zur Verfügung, die meiner Meinung nach in der Halle durchaus auch weit kommen kann. Muss aber einfach auch immer alles passen. Ich glaube, es sind immer viele Momente, im richtigen Moment auch mal das Glück ruhig auch auf seiner Seite zu haben. Das haben wir gestern sicherlich im ersten Spiel gegen Berghofen vielleicht nicht gehabt. Wir gehen als Favorit in den Tag gestern. Und scheitern dann im ersten Spiel so ein bisschen auch an uns selber, muss ich sagen. Ich finde, wir waren nicht mit dem nötigen Spirit so auf dem Feld, mit der nötigen Einstellung auf dem Feld, die es dann am Ende auch gegen jeden Gegner erstmal braucht, ne? Und Berghofen hat's gut gemacht. Erste Halbzeit waren wir völlig fahrig, haben im Grunde genommen kaum selber Chancen gehabt, kriegen dann auch das Gegentor, gehen mit 0-1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, haben dann aber dann auch sehr viele Großchancen liegen lassen. Und alles in allem war es dann am Ende halt eine Niederlage im ersten Spiel. Ich habe es schon scherzhaft gesagt, das Beste am ersten Spiel waren die Fans von TuS Krukel. Also das mal so am Rande im Resümee zu gestern, muss man sagen, das war phänomenal, finde ich. Also unfassbar, was die am Publikum da mitgebracht haben. Und wenn ich überlege, dass das ich glaube, im Moment auf dem Abstiegsplatz stehender Weniges ist. Also zeigt das halt, dass der Amateursport am Ende in Dortmund halt auch lebt. Und das ist auch gut so. Haben wir natürlich dann Klartext gesprochen nach der ersten Niederlage, ist klar. Ja, wir wussten dann schon, wir müssen die nächsten beiden Spiele gewinnen. Was uns dann auch sehr gut gelungen ist. Wir haben am Ende 18 Tore geschossen in den beiden Spielen. Also nach vorne hin war das wirklich gut. Nach hinten war es nicht immer gut, ja, aber ich glaube auch hier, man wächst am Ende auch immer mit seinen Aufgaben.
Kurzen Zwischenstopp machen wir beim TuS Krukel, haben wieder richtig abgerissen. Marcel hat es gesagt, trotz sportlich nicht so guten Abschneidens gerade draußen, das hat da irgendwie die Euphorie gar nicht gebremst. Das war, glaube ich, wieder sehr, sehr cool zu sehen, sind uns, glaube ich, alle einig. Kommen zu Sölde. Was sagt das aus, Nico, so ein Stotterstart nenne ich es mal, der dir dann halt schnell mal das Entscheidungsspiel bescheren kann. Also was sagt das aus und kann es vielleicht sogar ein richtig guter Weckruf sein für die Zwischenrunde?
Ja, ich glaube, das ist genau die Frage, die du beantworten musst als Mannschaft. Du kannst das erste Spiel verlieren, unglücklich, knapp, dafür ist die Halle super schnell und unberechenbar. Und dann kannst du einfach weiterspielen und sagen, ja, das war jetzt halt so und weiter geht's, alles okay, ne? Aber ich denke, Mello hat es ja auch richtig dann gesagt, wir haben Klartext gesprochen, wir haben gesagt, ey, das geht so nicht, so kommen wir nicht in die Endrunde, da wollen wir hin. Und wenn du dann die nächsten beiden Spiele mit 18 Toren gewinnst und überhaupt von Anfang an gar keinen Zweifel mehr aufkommen lässt, dass du weiterkommst, dann ist das genau die richtige Antwort. Ne? Also ich erinnere ganz gerne an Argentinien, die Weltmeister geworden sind, im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien verloren haben. Das hören sie jetzt in Sölde gerne. Ich glaube, dass es super wichtig ist, einfach die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und dann kann auch so eine Welle entstehen. Ne? 18 Tore gemacht, jetzt fährst du nach Brückmann, in der Halle Brückmann. Mhm. Und jetzt nimmst du diesen Schwung mit in eine super schwere Halle. Aber wenn du weißt, wie man Tore geschossen hat, und kannst dann auch damit weiterleben.
Ja, ich glaube auch, dass dann auch so, sag ich mal, so viele der Faktoren drumherum stimmen. Ne? Die haben in der Regel ganz gute Fans in Sölde, die identifizieren sich miteinander. Ich glaube, Sam Möller ist auch ein super Trainer, um das zu katalysieren. Also der das Warmheld, der das vorantreibt. Und das ist natürlich in der Halle wieder sehr, sehr wichtig. Wir wollen jetzt noch nicht zu sehr auf die Zwischenrunde schauen, weil wir darum nochmal gesondert an dieser Stelle sprechen. Das ist natürlich ein knüppeldicker Weg, also somit den härtesten Weg, den man sich vorstellen kann. Aber ich glaube schon, dass sie dann, oder ich will es mal so formulieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie da überraschen können, jetzt nicht gelitten hat in meinen Augen an diesem Patzer gegen Berghofen. Da muss man vielleicht noch zu sagen, Jona Nele, der Torhüter vom SV Berghofen, der hatte einen richtigen Sahnetag, der hat es auch in unser Team der Vorrunde geschafft, als Torhüter, also wenn man so will, der beste Torhüter der Vorrunde. Da kommt dann vielleicht auch viel zusammen an der Stelle. Ne?
Ich glaube, dass du das einzige Problem, was du jetzt quasi hast dadurch, ist halt, dass du Zweiter geworden bist und deswegen jetzt einen anderen Turnierbaum hast. Als Gruppenerster hättest du halt einen einfachen Turnierbaum gehabt. Ich weiß nicht, wo du gelandet wärst, aber vermutlich nicht in Brückmann und vermutlich nicht in der...
Doch, sie bleiben in Brückmann, weil alle Mannschaften aus den Hallen, die ja nicht wegfahren, auch in der Halle bleiben. Ja,
logisch.
Stimmt. Aber sie werden in den etwas leichteren Freitag gerutscht.
Okay, ja gut, dann ist es egal. Ja, aber schauen wir mal. Also klar, man kann Sölde viel zutrauen. Sie kennen die Endrunde, sie wissen, wie es dahin geht.
Und wissen, wie viel Spaß das macht.
Wie viel Spaß das machen kann. Und ich will nicht gegen Sölde spielen.
Musst du zum Glück auch nicht. Da wollen wir wieder beim Niveau wären. Marcel Möller sagte aus, war noch nicht ganz so hoch. Das wird sich jetzt natürlich dann ändern. Man hat es aber auch ein Stück weit an den restlichen Spielen der Halle Brückmann gesehen, dass da die Favoriten sich deutlich durchgesetzt haben. Also Westfalia Dortmund ist glatt durchgegangen. Die haben jetzt, glaube ich, gegen den TuS Körne keine Show mehr abgeliefert im zweiten Spiel, aber trotzdem souverän gewonnen. Und der FC Brünninghausen, wo wir uns ja so schwer taten, den vorher einzuordnen, weil viele Spieler noch nicht auf der Dortmunder Hallenbühne gespielt haben, weil man nicht so richtig weiß, wie man diesen Abstiegsplatz in der Westfalenliga, der irgendwie nicht gut, aber irgendwie auch okay ist, weil es eine Mannschaft ist, der man Zeit, glaube ich, zugestehen muss, die sich entwickeln muss, wie man den dann einordnen soll, so gegenüber der Dortmunder Konkurrenz. Wie habt ihr die beiden gesehen, beziehungsweise anders gefragt, gibt es da schon irgendwas, was man gelernt hat, was man ableiten kann? Oder fällt das gerade ganz schwer?
Das fällt, glaube ich, super schwer. Ich glaube, liegt auch einfach daran, dass es andere Kader geben wird. Ne? Also viele Mannschaften, das hat man immer wieder gehört, vielleicht durch die Feiertage, lassen mal einer aus der zweiten Reihe lieber spielen und holen jetzt nach im Januar dann die Topspieler vielleicht in den Kader hinein. Du weißt nie genau, wie sie jetzt am nächsten Wochenende auflaufen werden. Grundsätzlich ist es einfach für alle wichtig gewesen, weiterzukommen, und es haben alle Favoriten geschafft. Und jetzt geht es in der Zwischenrunde halt schon um alles. Ne? Dann wird man sehen, wer was drauf hat.
Das ist eine super Überleitung, wenn du die Favoriten ansprichst, in die Halle Huckade. Ich glaube, eine eher ereignisarme Halle, kann man vielleicht sagen. Aber wir müssen natürlich über den AC09 sprechen, als auf dem Papier beste Mannschaft Dortmunds. Ist halt einer der beiden Oberligisten da der klar bessere gegenüber Türkspor. Die haben souverän gewonnen. Ihre Spiele haben, glaube ich, kassieren insgesamt 4 Gegentore. Ich glaube, 3 gegen Ewing Lindenhorst aus Kreisliga B, was immer ganz schwer fällt, irgendwie einzuordnen in so einer Halle, ne, gerade wenn es dann schon deutlich ist und so ein bisschen wilder wird. Sind mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft angetreten. Also relativ wenig Jungs, die viel Erfahrung haben auf Hallenparketten. Also Lars Waschewski sei genannt als Spielertrainer dann. Jan Friedrich war dabei unter anderem. Wie schätzen wir die ein? Wie ordnen wir die ein, gerade so im Ranking der Favoriten nach der Vorrunde?
Auch sehr, sehr schwierig. Gerade das, was Nico gesagt hat, muss man da auch irgendwie, glaube ich, im Hinterkopf behalten, dass sich der Kader ja auf jeden Fall noch ändern kann. Ich glaube, da gab es jetzt keine Aussage zu, ob da in Richtung Zwischenrunde was verändert wird. So mit Waschewski, Friedrich und ich glaube Elias Opoku waren die einzigen dreien, die letztes Jahr nicht U19 Fußball gespielt haben. Deswegen ist es schon schwierig, Appelbeck in der Form ganz oben einzuordnen.
Weil es den Prüfstand einfach noch gar nicht gab auch.
Genau, und sollte sich kadertechnisch dann noch was verändern, ist ja auch einfach eine höhere Qualität auf dem Platz, ohne irgendwem der anderen jungen Spieler da nahe treten zu wollen. Aber denke mal, das würde jeder so unterschreiben.
Die werden sich nicht absichtlich verschlechtern.
Verschlechtern werden sie sich definitiv nicht.
Wo dann nicht nur alt jung ersetzt, sondern auch eventuell dann etwas gestandener und besser.
Genau. Und ich glaube, sobald das passiert, dann gehört Aplerbeck weiterhin zu den Top-Favoriten auf den Titel.
Glaubst du, eine junge Mannschaft, Nico, ist eher ein Vorteil oder Nachteil bei der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft? Also jung im Sinne von mit dem Turnier unerfahren oder im Turnier unerfahren?
Oh, ich glaube, wenn man die letzten Jahre sich so anschaut, haben oft auch die Teams gewonnen, die 2, 3 richtige Hallenexperten im Team hatte. Ne? Also in Kalpakides in Bövinghausen zum Beispiel, das hast du eben schon gesagt, ne? Klar, nominell Oberliga ist gewesen, aber über die Qualität müssen wir nicht drüber reden, weitergekommen trotzdem.
Da waren auch viele Spieler bei, die Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft nicht gut oder gar nicht kann.
Okay. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass...
Ich meine, das passt ja dazu.
Ja, genau.
Wenn du einen Erfahrenen als Leitwolf hast, ja, lass es 2, 3 sein, dass das kein Nachteil ist, wenn die anderen dann vielleicht nicht diese Erfahrung mitbringen.
Genau, auch wenn dann Jan Friedrich dann zum Beispiel in einer Pause irgendwie sagt, ja, ey Leute, wir haben jetzt zwar ein Spiel verloren, aber Überkreuz kommt noch, ich kenne das hier, ich weiß, dass diese nächsten 20 Minuten super wichtig sind. Es braucht diese Leitwölfe, aber es schadet auch auf keinen Fall, wenn du irgendwie ein paar 19-Jährige dabei hast, die ihre erste Halle spielen, die sich vielleicht zeigen wollen, ne, vielleicht dann durch einen schönen Treffer, durch ein paar Tore irgendwie auch in den Herrenkader, in der Liga spielen wollen. Ich glaube, dieser Mix aus Jung und Alt macht es einfach extrem. Und das nur All-Stars, haben wir jetzt auch gelernt, klappt auch nicht immer. Und nur Jung klappt nämlich auch nicht. Und ich glaube, ein guter Mix, und den hat der ASC auf jeden Fall im Kader. Das kann funktionieren.
Ja, gerade so unter der Voraussetzung, dass ich glaube, man kann schon sagen, so für Türks von Aplerbeck als Oberligisten, die gegen Lippstadt spielen, gegen Wattenscheid, gegen Erkenschwick, da macht diese Kulisse nicht mehr so ganz viel mit dir. Weil du vielleicht sagst, okay, ich habe vielleicht noch nicht vor 4.500 in der Endrunde gespielt, aber schon ab und zu mal vor vierstelligen Zuschauerzahlen, dass es nicht mehr ganz so viel mit dir macht. Aber wenn du dann die Jungen dabei hast, die diese Spiele in der Oberliga vielleicht auch nur ganz vereinzelt hatten oder vielleicht bislang dann häufig draußen saßen, wenn diese Spiele waren, da ist das natürlich dann doch nochmal ein Faktor. Das ist die Anstachel, dass sich auf dieser Bühne zeigen zu wollen, ne? Gerade, du hast es schon angedeutet, für die Rückrunde eventuell. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, ein paar Hungrige dabei zu haben. Ne? Dann braucht es aber, glaube ich, aber auch diese 1, 2 Leitwölfe, die im Optimalfall den Titel schon mal gewonnen haben. Ich erinnere mich beim letzten Titelgewinn des ASC vor 3 Jahren, mit den 2-mal Türkspor davor, der Playback gewonnen, ne? Genau. Da war Daniel Schaffer in gehobenem Fußballalter vielleicht der zentrale Spieler bei Aplerbeck.
Letztes Jahr war es Marcel Münzel bei Aplerbeck.
Genau.
Da hat es dann nicht zum ganz großen Wurf gereicht, aber das war dann auch halt einer, an dem man sich festhalten konnte.
Ja, das kann dann vielleicht ein Friedrich dieses Jahr sein. Der ist, glaube ich, noch nicht so alt wie seine beiden Vorgänger in der Rolle. Aber das könnte natürlich so eine Konstellation sein, die dann auch richtig Spaß macht, die vielleicht eine Eigendynamik entwickelt. Ich meine, du hast ja in der Halle auch immer nur so einen Teil des Teams dabei. Also das ist so eine Team-im-Team-Dynamik halt irgendwie entwickeln kann. Ich glaube, da macht es dann schon Sinn, auch so für so 1, 2 Reize zu sorgen, die du dann vielleicht nicht immer in der Konstellation dabei hast.
Ja, ich glaube, dass es auch diese Spiele gibt, die gibt es in jedem Turnier. Ich erinnere mich an dieses ominöse Halbfinale zwischen Bövinghausen und Aplerbeck vor 3 Jahren.
Eines der intensivsten Hallenspiele, das wir, glaube ich, alle jemals erlebt
haben. Ja, genau, da brauchst du, also doof gesagt, da brauchst du keinen 19-Jährigen, die ihre erste Halle spielen, da brauchst du vor allem 3, 4 Leute, die genau wissen, was jetzt gerade auf dem Spiel steht. Ne? Andere Spiele, vielleicht dann gibt es ein Viertelfinale gegen eine junge Truppe aus Brakel oder so, wo es dann super wichtig ist, dass du 3, 4 junge Spieler dabei hast, die Bock haben, jetzt zu zocken. Und diese gesunde Mischung braucht es halt einfach. Und
ja, gerade in der Endrunde, glaube ich, können so 1, 2 junge Spieler auch nochmal so der X-Faktor sein. Wenn ich mich an dieses Bövinghausen-Spiel erinnere, ich meine, damals war Joel Nickel im Tor,
ja,
und war überragend. Der war da ganz jung. Ich weiß nicht, ob er frisch aus der A-Jugend kam oder schon Jahre in den Knochen hatte, aber der war brutal jung. Damals hatte Michael Marvin West, auch noch jünger als viele andere zu dem Zeitpunkt, müsste Anfang 20 gewesen sein, ja, den mit allen Wassern gewaschenen Marco Onuka auch völlig abgemeldet, ja, gehabt. Ne? Also dieser Mix ist es, und am Ende können wir im Kreis schießen und zu Dimi Kalpakidis, der sagt, es gibt in der Halle nicht jung oder alt, sondern nur gut oder schlecht. Und ich glaube, da sind wir uns einig, als Oberligist gehört Aplerbeck da zu gut und nicht zu schlecht, auf jeden Fall. Schauen wir in die Halle Kreuzstraße und machen dabei den Sprung ein paar Ligen tiefer, nicht bis ganz nach unten, sondern ein bisschen die Kreisliga B. Da spielt der FC Dortmund 18, der allmählich so zu den Lieblingen der Hallenstadtmeisterschaft gehört. Haben wieder fantechnisch alles abgerissen, waren, ich glaube, gehörten zu den lautesten Fanfraktionen, zu den größten Fanfraktionen am ganzen Wochenende, waren so diese Kategorie Krukel, Brechten etc. Und wir haben nochmal gesprochen mit Daniel Ulrich, mit dem Vereinsvorsitzenden, der auch mit etwas Abstand nochmal die Geschehnisse des Samstags eingeordnet hat für den FC Dortmund 18.
Ja, wir waren Samstag in der Halle Kreuzstraße, hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht, fing mit einem Fanmarsch an, der wahrscheinlich auch unvergessen bleibt. Die letzten Meter wurden wir dann noch von der Polizei eskortiert, weil wir so unglaublich laut waren. Haben die Anwohner auf der Strecke schon angerufen und sich Sorgen gemacht. Und das ging dann in der Halle genauso weiter. Wir haben dann mit 170 Leuten mega Abriss wieder geliefert. Das ist einfach so geil, dass so viele Leute kommen und sich für unseren Verein, für unseren FC Dortmund interessieren. Und da dann die Party mitmachen, und am Ende haben unsere Jungs dann auch auf dem Feld gezeigt, was sie können. Im letzten Spiel gegen Husen Kuhl nochmal alles reingehauen, dort gewonnen und schenken uns jetzt diese Woche Freitag einen weiteren Tag Party. Und wir sind absolut ready dafür. Wir haben da richtig Bock drauf und freuen uns riesig. Heimstadtmeisterschaften ist immer ein mega Event und schön, dass wir jetzt im dritten Jahr zum zweiten Mal die Zwischenrunde auch erreicht haben.
Ich glaube, das Wichtigste erstmal an der Stelle, also soweit wir wissen, ist alles friedlich geblieben. Das war reine positive Emotion, die der Verein abgerissen hat und ja jetzt auch wieder abreißen durfte, weil sie es wieder in die Zwischenrunde geschafft haben. Die Polizeieskorte war wohl Zufall ein Stück weit, also da hat man sie nochmal kurz davor gehangen als Ordnungskraft und gesagt, komm, wir fahren euch mal sicher die letzten Meter noch dann Richtung Kreuzstraße. Was können diese Fanmassen gerade als sportlich eigentlich unterklassiger Verein jetzt inzwischen, also so viele B-Ligisten gibt es dann jetzt auch nicht mehr in der Zwischenrunde, beziehungsweise sind kleine Unterzahlen und dann ist der klare Underdog. Was können die Fanmassen da auslösen? Was steckt da für eine Kraft hinter?
Offensichtlich eine ziemlich große, zumindest beim FC Dortmund 18. Letztes Jahr erinnere ich mich an die Zähliger-Quali, wo auch über 100 Leute da waren und den Verein ins Hauptturnier gebracht haben und von da dann auch in die Zwischenrunde. Und in diesem Jahr wieder, ich glaube, sportlich, fußballerisch gibt es Mannschaften, die jetzt nicht mehr dabei sind, die vielleicht sogar besser sind als der FC Dortmund 18, die aber eben nicht 180 positiv verrückte und komplett angezündete Leute auf der Tribüne haben, die einfach Radau ohne Ende machen. Und das kann ja als Spieler eigentlich nur beflügeln. Und du gehst ja schon mit einem ganz anderen Gefühl in so ein Spiel rein, wenn du weißt, ey, die auf der Tribüne sitzen, die sind eigentlich alle dafür, dass ich gewinne. Und ich glaube, so mit dieser Einstellung treten die Jungs offensichtlich auch auf.
Zumal es auch nicht weniger Fans werden, ne? Also, wenn es 180 waren, ist es wahrscheinlich, dass es 200, 220 sind. Nicht so klar, man hat schon gesehen, der Verein macht schon Bewerbung für den Ticketverkauf. Ich glaube, man kann sagen, so soll es auch sein. Also, da hat man, klar, wenn die Emotionen sehr hoch kochen, dann hat man schon mal das Gefühl, das gilt für alle Fangruppen, dass ja, manche Situationen besser auf Messerscheide stehen, dass jederzeit was passieren könnte, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die übermäßig aggressiv sind oder sowas, sondern einfach, wie gesagt, positive Emotionen ausleben.
Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, was sowas mit dem Gegner macht. Nehmen wir jetzt Husen Kuhl, einen A-Ligisten, der nicht wahnsinnig viele Fans hat im Ligabetrieb, ganz gesettelter Verein, den jeder kennt in Dortmund, klar, aber der jetzt eben nicht mit 200 Leuten in die Halle marschiert. Und dann weißt du da, bei jedem Fehler wird applaudiert, du wirst ausgepfiffen, wenn ein Tor für den anderen fällt, dann jubelt die ganze Halle und das macht dich nervös, ne? Und dann passieren vielleicht mehr Fehler als sonst und dann so was Jari gerade sagte, von wegen, dann ist vielleicht das fußballerische Niveau irgendwann auch zweitrangig, sondern einfach dieser eine Moment und dann sind 20 Minuten in der Halle plötzlich schnell vorbei und es steht 1-0 und das Ding ist durch.
Husen Kuhl ist ein gutes Beispiel. Die sind ja Ausrichter in der Halle Kreuzstraße, sind aber unglaublich viele einfach eingespannt beim Helfen. Ja. Das machen die ja sehr gut. Haben sehr, sehr viele helfende Hände immer am Start. Aber das sind natürlich dann auch einfach Leute, die auf der Tribüne dann eventuell fehlen, weil nicht alle gleichzeitig dort sein können, sondern woanders gebunden sind. Und dann schaffst du es halt auch den A-Ligist, der über dir in Liga spielt, in so einem Entscheidungsspiel dann deren Halle sozusagen einfach mal zu schlagen. Also ich bin auch gespannt, wie weit es geht. Die erste Zwischenrundengruppe ist gar nicht so gut besetzt, wenn ich es auf dem Kopf richtig weiß, in der Tortona Landstrup, auch Kreisliga B und Westfalia Wickede, die kommen gleich dazu, es gut gemacht haben, aber Kreisliga A dann auch nur spielen. So viele Gruppenköpfe, also A-Liga gibt es dann nicht mehr in der Zwischenrunde. Also mal sehen, ob es da nicht zumindest mal in den zweiten Tag dann geht für den FC Dortmund 18. Teutonia Landstrup, habe ich gerade schon erwähnt, auch die haben eine Überraschung geschafft in der Halle Brückmann, haben Ewing Selimispor, Bezirksligist, der eigentlich gesagt hat, hey, unser Ziel ist dann doch, jetzt mal irgendwann in die Endrunde zu kommen, haben ehrlicherweise so die richtige Karte nie abgegeben bei der Heimstadtmeisterschaft, also waren nie so richtig auf im Fokus, sage ich mal, haben es nie richtig geschafft, sich mal einen Rausch zu spielen. Das sollte dieses Jahr anders sein, hat aber nicht geklappt bis dato, sind natürlich weitergekommen über das Entscheidungsspiel, haben aber erstmal gegen Landstrup verloren. Wie sehr müssen wir die Landstrupper vielleicht im Blick behalten?
Lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, die hatte vorher erstmal niemand auf der Karte. Also für mich war es auf jeden Fall auch vielleicht sogar die größte Überraschung der gesamten Vorrunde. Also auch, weil ich Ewing einfach deutlich stärker eingeschätzt hätte. Gerade auch mit dem von dir erwähnten Anspruch an sich selbst, dieses Jahr vielleicht mal in die Körnighalle einzuziehen. Da ich Landstrup jetzt aber wirklich vorher nicht auf der Karte hatte, jetzt noch nichts von gesehen habe, fällt es mir da auch sehr schwer, irgendwie eine Einschätzung abzugeben, ob es dann vielleicht sogar noch einen Tag länger im Turnier gehen wird als jetzt. Aber bisher auf jeden Fall eine Mannschaft, die es offensichtlich sehr, sehr gut gemacht hat gegen zwei Teams, die eigentlich höher einzuschätzen waren.
Ja, auf jeden Fall. Es gab auch durchaus noch die eine oder andere Überraschung. Ich glaube, letztes Jahr haben von den 24 Gruppen, glaube ich, 21 Mal der Gruppenkopf gewonnen. Jetzt waren es maximal 20, also ich habe auf jeden Fall direkt 4 Gruppenköpfe. Ich glaube, es waren alles Bezirksligisten, die nicht als Erster durchgekommen sind. Ist wieder eine gute Überleitung, und zwar in die Halle Nette, auch wenn da das Ausscheiden des VfL Kemminghausen nicht so die ganz große Geschichte war, aber weil es vielleicht von allen Bezirksligisten oder generell überkreisigen Vereinen die kleinste Überraschung gewesen wäre im Vorfeld, wenn sie scheitern, weil sie einfach schlusslich sind in der Bezirksliga, stark abstiegsgefährdet, nur 4 Punkte. Und das man dann mal gegen Westfalia Wickede und so, die der A-Ligist verliert. Das war vielleicht sogar einkalkuliert, aber dann haben sie leider auch leider aus VfL-Sicht auch gegen Sosterne verloren und mussten dann gegen den zweiten der Parallelgruppe ins Entscheidungsspiel, das war Orania Lütgendorp, und da hat es dann im 8-Meter-Schießen nicht gereicht. Das erzähle ich so schnell, weil das andere Themen waren, die in der Halle Nette ein bisschen für mehr Furore gesorgt haben. Vielleicht gar nicht für Furore, wenn ich jetzt über Türkspor Dortmund spreche, die dort dann stark gegangen sind und dieses heiß erwartete Duell mit dem Hörder SC hatten. Das war das einzige Duell in der Vorrunde zwischen zwei Endrundenteilnehmern aus dem Vorjahr.
Ja.
Aber der hat immer richtig Bock in der Halle. Ist klar, jeder weiß, Marcel Greig, wenn der für die Halle trommelt, dann sind seine Spieler sowas von heiß und wollen die Endrunde. Ist ja auch schon zweimal in den letzten 3 Jahren gelungen, und Türkspor, gut, der Titelverteidiger, der Sieger der beiden Vorjahre, die haben das größte Fragezeichen eigentlich vorher ausradiert, vor Anpfiff schon, als eben die Aufstellung freigegeben worden ist. Da haben wir dann 10 Spieler waren zwar nur, statt 11, die, glaube ich, erlaubt sind, aber 10 Spieler gesehen, die in dieser Saison alle in der Oberliga gespielt haben. Und auch eine erste Reihe aus Cesar Toy, der war vor 2 Jahren bester Spieler dieses Turniers, Ömer Akman, seit Jahren einer der besten Fußballer der Stadt, Steven Kodra, Bernhard Logiani, die beide in der Baller League spielen, das sind Kleinfeld-Profis, also das sind so die Jungs, die ganz locker zu den besten allen Spielern der Stadt dann gehören.
Steven Kohler ist ja quasi hauptberuflich Kleinfeld-Fußballer, glaube ich.
Genau,
spielt ja Kleinfeld Baller League UK und so, genau.
Also der ist auch Influencer und betreibt noch Social-Media-Kanäle, aber das ist natürlich alles so damit dann verbunden. Also dort zeigt er ja dann auch genau das. Irgendwie habe ich noch vergessen, Serdar Bingöl.
Auch genau, Baller League.
Auch Baller League. Ja. Bei der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft hat er noch nicht so viel gespielt, aber auch ein super Oberliga-Außenspieler. Also da war schon richtig, richtig Qualität, und auch die zweite Reihe war gut. Dass sie dann zwar einen Stotterstart hingelegt haben gegen Hörde, erst lange zurückgelegen, aber dann ist es halt so, wenn du so eine Qualität hast, brauchst du halt 3 Aktionen, dann steht es 3-1, dann machst du danach noch in Zagreb etwas kopfkürzer, sage ich mal. Ja. Die haben zwar gekämpft, aber ich glaube 12-2, 13-2, irgendwie so ging es aus. Da hast du ja schon gesehen, boah, da steckt gegen schwachen Gegner dann zwar in diesem Spiel, aber da steckt richtig Qualität hinter. Also wenn man so sieht, Logiani, Kodra, die wissen halt jederzeit, auch bei hohem Tempo, wo stehen ihre Mitspieler, die finden den mit einem Kontakt, die leiten den mit der Hacke, den abgefälschten Schuss irgendwie nochmal direkt so weiter, dass er beim Nebenmann perfekt auf dem Silbertablett liegt. Das war schon eine Qualität, die sie natürlich auch zeigen konnten, weil sie sehr, sehr viel Platz hatten und sehr, sehr viel Zeit. Aber das war einfach eine Spielfreude gesehen und so ein Potenzial, was dann wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige Mannschaften mitbringen, was so dieses Spiel mit Ball angeht und so weiter. Müssen vielleicht hier und da noch in der defensiven Ordnung so ein bisschen arbeiten, dass sie da nicht zu sorglos sind, haben auch gegen Zagreb dann Gegentore bekommen. Aber das ist schon so, wenn sie diese Aufstellung beibehalten und vielleicht noch ein, zwei dazukommen, dann werden sie auf jeden Fall das Team sein, das es zu schlagen gilt. Dann werden sie immer noch gegen eine Handvoll Mannschaften in einem Spiel verlieren können, weil auch andere Mannschaften gut sind. Aber dann sind sie schon richtig stark. Und was ich sehr positiv fand, also warum ist das überhaupt eine Überraschung? Weil sie gerade ohne Trainer dastehen, weil alles ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt ist, weil den Hallenkader dann Ömer Akman als, ich sag mal, Spielertrainer, Alin Klajic, der ist eigentlich auch Spieler, aber spielt nicht selber mit, ist dann an der Außenlinie, und Teammanager Hajro Alinci, die haben diesen Kader halt zusammengeschustert, und so einige Zusagen waren jetzt, glaube ich, nicht so ganz langfristig vorher gegeben worden. Und dass sie das dann schaffen und so eine Truppe dahin zu stellen, das darf Türkspor erstmal beruhigen. Ne? Wie gesagt, vielleicht kommen noch ein, zwei dazu. Und das Leistungsgefälle war nicht so groß zwischen der ersten und zweiten Reihe. Das war nämlich in den Vorjahren mal so, da sind sie auch mit einer...
Ich wollte es gerade sagen, letztes Jahr habe ich sie in Wellinghofen in der Vorrunde gesehen, und da war es dann wirklich so, dass, ich weiß nicht, ob es genau 50-50 war, aber da waren auf jeden Fall mindestens 3-4 Spieler aus der zweiten Mannschaft, die damals noch im Kreisliga B gespielt hat, dabei, und dann halt dieser erste Anzug, Kodra, Glujani, Akman, die waren auch letzte Auflage schon von Tag 1 dabei, und da war es dann halt genau dieses Leistungsgefälle, das schon eklatant war. Ja. So gesehen ist Türkspor in diesem Jahr eigentlich sogar einen Schritt weiter schon.
Trotz der Umstände, ne? Das fand ich sehr positiv, also erstmal aus Sicht derer, die dann da waren. Also man hat sich offenbar gekümmert, man konnte offenbar sich innerhalb des Teams auch sehr gut überzeugen, motivieren. Und klar, es gab wieder einen Leistungsunterschied von der ersten zur zweiten Reihe. Aber also, wer sollte denn auch in dieser zweiten Reihe spielen, damit dem nicht so ist? Weil die erste Reihe ist das Beste, was es dann halt gibt in Dortmund. Aber die zweite Reihe war dann trotzdem natürlich noch den anderen Mannschaften überlegen, ne? Und also fußballerisch, so wenn es drauf ankommt, auch wenn man mit Hörde Probleme hatte. Das war dann letztes Jahr, finde ich, nicht immer so unbedingt. Ja. Jetzt spielt die zweite natürlich auch dann in der Kreisliga A inzwischen. Also wenn dann nochmal jemand dabei wäre, dann würde er halt immer noch in der Liga vom Hörde SC spielen und immer noch zwei Dinge über Zagreb. Sprich, das fällt dann nicht so ins Gewicht vielleicht. Was ich aber auch spannend fand und auch positiv aus Türkspor Sicht, sie haben sich ja nach diesem Stotterstart halt komplett unbeeindruckt davon gezeigt und einfach im nächsten Spiel wieder Gas gegeben, offenbar ein, zwei richtige Lehren gezogen und dann auch einfach gezeigt, dass sie Lust haben, Bock haben, sich zu steigern. Das fand ich jetzt erstmal relativ beruhigend, wenn ich es mit Türkspor halten würde.
Siehst du denn die Gefahr, dass Türkspor jetzt zweimal gewonnen in Folge? Dann weiß man nie genau, wer da jetzt wirklich im Kader steht. Man weiß nie genau, vielleicht auch nicht freitags nicht, wer samstags morgens da aufläuft unbedingt. Siehst du denn die Gefahr, dass Türkspor eben nicht den Titel holt, weil man das Ding vielleicht nicht ernst genug nimmt?
Das auf gar keinen Fall. Dass sie es nicht ernst genug nehmen, glaube ich gar nicht. Weil ich glaube, dass du halt die richtigen Leute auch an der Trainerposition, die dafür sorgen. Ne? Also Ömer Akpan ist ja jemand, auch wenn er gar nicht so die lange Dortmunder Vergangenheit hat, auch wenn er jetzt mit Abstand links bei Türkspor ist, der dieses Turnier sehr schätzt. Na, der dann auch so Sätze sagt wie, hey, unsere Jungspieler, die müssen erstmal sehen, was das hier für eine Bühne ist und so. Ne? Und ich sag mal so, er hat durchaus die Berechtigung, jetzt nur nicht so von der Vorrunde und der Hallernette in den allerhöchsten Tönen sprechen zu müssen. Ne? Das fand ich auch wieder sehr gesund, sage ich mal. Alin Klajic ist ja auch jemand, der Fußball durchaus auch arbeiten möchte und das dann auch so erkennt. Deswegen glaube ich nicht, dass es das Ernstnehmen ist. Es kommt dann eher darauf an, wie es so mit dem Hunger aussieht. Ne? Glogiani hat das Turnier schon gewonnen, Kodra hat es mindestens einmal gewonnen, Akman schon zweimal, Toy zweimal. Ob man dann wirklich, weil auch, also ist ja ganz klar, es gibt keine Mannschaft, die klar besser ist als der Rest dieses Jahr. Du wirst nicht gegen Schüren, gegen Ablerbeck, gegen Eichlinghof, gegen Rosch, glaube ich, richtig, richtig strecken müssen. Und ob sie dann da auch bereit sind, das jederzeit zu tun. Und ich sag mal so, Türkspor kann ja auch im Viertelfinale einfach mal an einem der genannten Vereine scheitern, ohne dass wir hier von einer riesen Sensation sprechen müssen. Ne? Deswegen ist das dann eher so der Punkt, ob man den Hunger hat. Da wird dann vielleicht diese zweite Reihe, die schon mal besser ist als in den Vorjahren zu dieser Turnierphase, vielleicht auch entscheiden. Ne? Also ob die Jungs, das waren auch von den Sommerneuzugänge, oder jemand wie Mats Bremer, der, glaube ich, auch den Titel noch nicht gewonnen hat, aber auch schon für den einen oder anderen Verein auf dem Niveau gespielt hat, ob die dann auch wirklich so dabei bleiben und Feuer geben, um dann für sich persönlich das erste Mal den Titel zu holen.
Ich glaube, es kommt auch einfach dann darauf an, wie viel Bock ein Steven Kodra zum Beispiel hat, in diesem Spiel, in diesem Viertelfinale dann wirklich alles auf den Platz zu bringen.
Ja, das meine ich ja, genau.
Ne?
Ja.
Also klar, ich glaube, Steven Kodra oder Cesar Toy und Ömer Akman, hast du eben schon gesagt, mit Sicherheit zu den Top 5 Spielern dieser HSM gehören, ohne Frage. Aber da sind wir wieder bei diesem Thema. Dann hast du ein Halbfinale wie damals oder wie letztes Jahr, wo es dann halt Oberligist gegen Westfalenligist,
ja,
der top heiß ist, der weiß, worum es geht. Und dann muss ein Steven Kodra oder ein Glogiani oder ein Ömer Akman eben auch zeigen, dass er dann Bock hat.
Das Ding haben wir letztes Jahr im Finale gesehen, wie eng es dann auch gegen den Bezirksligisten werden kann. Also 3, irgendwas Sekunden waren noch auf der Uhr, als dann das 2-1, glaube ich, war es, oder 3-2.
3-2 war es
doch. Für Türkspor fiel. Das Problem aus Sicht aller anderen Vereine ist, dass Türkspor ja noch besser werden kann. Also wir haben ja noch 2-3 Spieler irgendwie so im Hinterkopf, die noch nicht dabei waren. Ja. Aki Tomasello könnte man vielleicht mit reinnehmen, wenn der Bock auf Halle in diesem Jahr hätte, dann wäre es nochmal ein Spieler, der
nochmal so ein Kaliber,
nochmal alles besser machen würde. Wenn wir über Sommerneuzugänge sprechen, Ahmet Öncel, einer, der auch in der Baller League unterwegs ist und gestern auch noch nicht, oder jetzt in der Vorrunde auch noch nicht dabei war, der auch definitiv den Kader aufwerten würde. Also das ist eher so die Gefahr, die die anderen Vereine vielleicht noch sehen könnten.
Und sie sind halt der Titelverteidiger. Also das ist das, was du sagst, so ich glaube, die werden alle Bock haben, aber irgendwann ist die Frage, wie viel Bock reicht aus, wenn dann TuS Eitlinghofen oder die junge AS-10-09 mit Messer zwischen den Zähnen auf Kunstrasen vor dir steht. Ne? Das sind Dinge, die müssen wir sehen. Also das, ich glaube, die Zwischenrunde, die werden sie meistern, auch in der harten Halle Brückmann. Das vertiefen wir jetzt nicht, aber dann müssen wir schauen, für was es reicht. Wie gesagt, abhängig davon, wer dann am Ende für die Mannschaft aufläuft. Ansonsten war es ja ein pickepacke voller Samstag. Der SV Brakel war noch da, der hat so ein bisschen den umgekehrten Tag erlebt, wie Türkspor, erst deutlich gewonnen, richtig präsent gewesen, direkt richtig da, hat sich danach mit den Sportfreunden Nette schwer getan, haben sich da von dem Gegentor so ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen, hat aber auch gereicht dann zum direkten Weiterkommen, und ja, der Hörder SC hat dann eben nach dem durchaus bitteren, weil ich glaube, man hat sich viel vorgenommen, aber nach dem durchaus bitteren 1-3 gegen Türkspor dann auch souverän die Spiele gewonnen und ist dann sicher als Zweiter über das Entscheidungsspiel eingezogen in die Zwischenrunde. Am Sonntag stand nicht so ganz das Sportliche im Vordergrund. Ich glaube, man kann es kurz mit ein paar Schlagworten abreißen. Westfalia Wickede hat super gespielt. Kemminghausen nicht. Die sind ausgeschieden. Wickede als A-Ligist weitergekommen. Dann gab es in der Parallelgruppe das Duell zwischen Osmanispor, Bezirksliga und Oran Lütgendorf und Osterkreisliga, auf das so ein bisschen alles hinauslief, weil schon klar war, dass die beiden nochmal einen Ticken besser sind als Lokomotive Lütgendorf und der C-Ligist aus der Gruppe. Und das ist gegeneinander so, um das Weiterkommen, das direkt dort geht. Und das hat das Spiel auch brutal hergegeben und gezeigt. Also es war super intensiv. Es gab extrem viele strittige Entscheidungen. Die Fans waren sehr schnell, sehr emotional dabei. Es ist einfach richtig hitzig. Es hat sich hochgekocht. Alles noch okay. Es gab Zeitstrafen, aber auch für Fouls und so weiter. Alles noch im Rahmen. Bis dahin hat es auch richtig, richtig Spaß gemacht. Dann macht Ogusan Kuss für Osmanispor 12 Sekunden vor Ende das 1-0. Das dann zu dem Zeitpunkt aller Voraussicht nach das Tor in die Zwischenrunde ist. Und rennt da zum Fanblock von Oranien Lütgendorf und jubelt dort, ne, breitet da die Arme aus und stellt sich da quasi hin. Total unnötige, provokante Geste und auch einfach ja sorglos. Ne? In der Halle Nette ist es sehr, sehr eng. Ist vielleicht die engste aller Hallen. Also wenn du da vom Block jubelst, dann stehst du einen Meter davor.
Ich würde sagen, der Weg von Tribüne auf das Feld
ist super kurz.
Gibt es quasi
und
nicht.
Die Tribüne ist ja auch kurz. Das heißt, also dann habe ich auch quasi, bin ich in direkter Reichweite von allen Fans. Also es gibt nicht die Option wie in der Kreuzstraße oder Brakel, dass der Fanblock, den ich meine, aber irgendwie weiter oben angesiedelt ist, sondern dann habe ich direkt diejenigen, die ich meine, vor mir. Die Tribüne ist nicht nochmal getrennt wie in Huckade oder in der Brückmannhalle, dass man, dass die quasi oben auf so einer Empore ist. Das war richtig unnötig. Dann kriegt er die 2-0-Strafe dafür, dann natürlich nochmal 12 super hitzige Sekunden. Dann ja, kam es, wie es nicht wie es kommen musste, aber wie es dann keine Überraschung mehr war. Es gab noch sozusagen mit Abpfiff und beim aneinander vorbeilaufen der Mannschaft noch provokante Gesten von beiden Seiten wohl. Also ich glaube, man weiß sich eigentlich, dass man sich beidseitig nicht mit Ruhm bekleckert hat. Dann ist eine Schubserei entstanden, eine Rangelei, Rudelbildung, Zuschauer laufen aufs Spielfeld. Es drohte dann schon ein paar Sekunden lang zu eskalieren. Also jetzt keinen Faustschlag gesehen oder sowas, aber war nicht so weit davon entfernt. Das Ganze wurde auch noch mal so ein bisschen in letzter Sekunde daran gehen, dass es sich in den Kabinengang verlagert, wo es dann noch mal eng und übersichtlicher wird. Also ich sag mal, da haben einige Leute, darunter dann aber auch Osmanispor-Funktionäre, der Trainer und Vorsitzende Kadir Güvenatic zum Beispiel, die haben da sehr beherzt eingegriffen. Das sieht dann vielleicht brachial aus. Aber es hat dann Schlimmeres verhindert. Also da haben alle, glaube ich, richtig geschaltet. Trotzdem natürlich total unnötig, was es überhaupt dazu kommt. Ich weiß nicht, ihr habt es dann. Also ich war vor Ort, ich war in nächster Nähe, ich war parallel im Einsatz. Wie habt ihr es aus den anderen Hallen gesehen und verfolgt? Das Ganze hat ja ein Stück weit dann noch schon die Runde gemacht gehabt.
Ja, ich habe es dann tatsächlich bei mir in der Halle Brakel auf dem Laptop im Livestream auch geschaut, weil du geschrieben hattest, so super intensives Spiel gerade. Hab dann, glaube ich, genau passend zum Tor eingeschaltet und den Jubel gesehen. Und so, ja, okay, kann sich auch einfach für sich freuen, statt irgendwie den Gegner zu provozieren. Also eigentlich hast du ja in dem Moment alles gewonnen und der Gegner ist an sich schon bedient genug, das Spiel zu verlieren, gerade so mit einem Tor in den letzten 10-12 Sekunden, dann unnötig fasst es komplett zusammen. Deswegen wahrscheinlich die beste Nachricht noch, dass es dann in Anführungsstrichen nur dabei geblieben ist, dass sich da ein bisschen doller geschubst und gerangelt wurde, ohne dass es wirklich handgreiflich wurde. Weil ich glaube, wenn der erste Schlag dann irgendwie von irgendwem kommt, dann wird es nicht dabei bleiben.
Ja.
Ich glaube, diese Schere müssen wir irgendwie finden. Wir haben schon darüber gesprochen, dieses Hallenerlebnis, die Fans, das ist total toll. Das macht die Dortmund HSM extrem aus. Und ohne das macht es nicht so viel Spaß, wie es jetzt gerade macht. Aber es werden immer mehr Fans. Es wird auch, ja, Alkohol spielt eine Riesenrolle dabei. Vielleicht jetzt bei den Fangruppen dort eher weniger, aber halt, es gibt immer wieder Ausschreitungen, auch vor der Halle vielleicht hier und da. Und wir müssen einfach den Weg finden von, wir haben Bock auf dieses Erlebnis, auf die Emotionen, aber dann halt muss es einfach dabei bleiben, dass wir für uns jubeln und nicht vor dem Gegner und keinen Quatsch machen. Ne?
Ja, ich glaube, kann ich von einem Trend oder so sprechen? Ich glaube, also, ich habe immer wieder Auseinandersetzungen, aber es war jetzt die letzten Jahre irgendwie konstant, dass es das mal gab und auch mal gar nicht und so. Und die Sache jetzt, glaube ich, nicht größer machen, als es ist, aber zwei Punkte sind für mich ganz wichtig. Einmal das, was ihr beide gesagt habt, das hat auch David Schmidt-Kötter, der Spielertrainer von Urania, gesagt. Es gibt ja keinen Grund, sich nicht einfach nur für sich zu freuen. Also ich gewinne nicht mehr dadurch, indem ich nochmal den Gegner provoziere. Und was man einfach sagen muss, also diese ganze Situation hat einfach Glück gehabt, dass Urania, also die Fans, relativ besonnen reagiert haben. Ich meine, es gibt, glaube ich, kaum einen Grund, wo man sagt, ey, es ist okay, irgendwie körperlich gewalttätig zu sein. Das war da auch auf jeden Fall nicht. Also die Provokation reicht auf keinen Fall aus, um jemanden irgendwie anzugreifen. Aber obwohl der Spieler da ganz dicht vor den stand.
Und auch nicht nur so für eine Sekunde oder so. Sondern schon gefühlt sehr lange.
Also Manisbach kam dann ja auch richtig dahin. Ne? Also man hat dann da erst auch noch gemeinsam gejubelt. Trotzdem sind dann da nur 2-3 Urania-Fans aufgestanden, haben vielleicht nochmal verbal einen netten Gruß ausgerichtet. Aber da ist jetzt keiner da schon die 2 Meter aufs Spielfeld gegangen, hat geschubst oder sonst was. Das hätte dann natürlich, weil dann bist du ja auch näher am Osmanisbau-Fanblock und an anderen Zuschauern als an den Bänken und so weiter. Also das wäre nochmal ein schlechterer Ort gewesen, als dann am Ende die Rudelbildung, die es dann gegeben hat. Also dass da dann von Urania-Keim die Hutschnur geplatzt ist, das war nicht selbstverständlich, so sage ich es mal, ohne irgendwas legitimieren zu wollen, wenn was passiert wäre, aber das wäre genauso daneben gewesen. Das war auf jeden Fall dann gut an der Stelle. Okay. Schließen wir die Halle Nette ab und düsen noch nach Renninghausen. Nico, da warst du und ich glaube, über allen thronte da die Rückkehr von Kevin Großkreuz zur Dortmunder Hallenfußballstadtmeisterschaft mit dem TuS Eichlinghofen. Das lief auch SC. Erzähl mal, wie war's?
Ja, erstmal hat man es genau gemerkt. Also dieser Name Kevin Großkreuz thronte über diesem Samstag. Also es waren sehr, sehr viele bekannte Dortmunder Gesichter in der Halle. Sehr viele Leute machten, okay. Die Halle war ausverkauft.
Auch als neben Brakel die einzige, die vorab, glaube ich, schon ausverkauft war dann.
Und der Sonntag war nicht ausverkauft.
Ja.
Gab es am Ende noch ganz wenige Resttickets. Jetzt hat man schon gemerkt, dass irgendwie eine Begeisterung jetzt da war, dass man Kevin Großkreuz wieder im Dortmunder Trikot sehen wollte. Das war cool und es hat Spaß gemacht. Das hat auch diesen Tag auf jeden Fall ausgemacht. Aber sportlich, ja, schwierig. Also der TuS Eichlinghofen hatte seine Probleme mit dem Dorsfelder SC. 2-2 gespielt. Natürlich war man klar besser und man hat auch den Ligenunterschied gesehen zwischen Landesliga und Kreisliga A, keine Frage. Aber ich erwarte von einem Landesligisten an sich schon und auch einem Weltmeister, der dann da auf dem Platz steht, dass man einen A-Ligisten schlägt und dass man auch keine Frage am Direkten weiterkommen lässt. So war es dann 2-2, das am Ende auch gereicht hat zum Gruppensieg und alles ist gut. Ja, also so ein bisschen wie, was wir zu Beginn des Gesprächs schon hatten, war das jetzt gut ein 2-2, so ein kleiner Dämpfer vielleicht? Oder sagt man einfach, ich mach so weiter? Jetzt haben sie mit 16-1 dann gegen Kichlinde gewonnen, gegen Westfalia Kichlinde und dann war auch klar.
Das könnte auch das Spiel mit den meisten Toren einer Mannschaft gewesen sein, oder? Hat irgendjemand mehr als 16 Tore mal in
einem Spiel geschossen? Ich habe nichts zu bieten, ne.
Also ich wüsste jetzt auch gerade nichts. Vielleicht hat mir jemand vergessen, dann tut es uns leid, aber das ist dann ja auch schon, also kein Muster ohne Wert. Genau. Das sagt dann auch ein bisschen was aus.
Und das heißt, es lag halt daran, dass der Dorsfeld dann auch ja wusste im Spiel danach, wir müssen Eichlinghofen bei dem was Torverhältnis schlagen. Durch das Unentschieden, da hat man halt 13 Tore gemacht gegen Kirchlinde, die einem so ein bisschen leid getan haben, weil sie einfach von dieser donnernden Offensivgewalt der beiden Vereine dann überrannt wurden. Ja, und dann wusste Eichlinghofen halt, wir müssen 14 Tore machen, um weiterzukommen.
Das ist schon eine sehr hohe Messlatte
auch. Ja. Und dann sagte Marc Neul auch, ja, der Druck war da. Und dann ist auch erstmal eine Ansage, dass man das auch schafft, diese 14, am Ende 16 Tore zu machen. Kevin Großkreutz 2 gemacht auch noch. Sehr so souverän runtergespielt, total dominiert das Ganze. Es hätte auch bestimmt 20-1 ausgehen können. Und das ist dann halt auch eine Spitzenmannschaft, ne? Die weiß, was die Stunde schlägt und das dann auch zeigt, ja.
Wie hast du Kevin Großkreutz persönlich erlebt? Der Hallentitel in Dortmund fehlt ihm ja noch und zumindest in der Vergangenheit, als er in Bövinghausen hier gespielt hat, wurde er auch nicht müde zu betonen, dass das schon noch was ist, was er gerne abhaken würde in seiner aktiven Spielerkarriere.
Ja, ich habe gemerkt, dass er sich super wohl fühlt, wieder zu Hause zu sein. Es war schon so, dass dieser Hype und diesen Namen Kevin Großkreutz immer noch da ist in Dortmund, auch nach dem Spiel ganz viele Kinder und auch Erwachsene sind zu ihm hingelaufen, wollten Fotos machen, wollten Interviews, wollten Unterschriften haben. Und das mag er. Also man hat gemerkt, er freut sich wieder zu Hause zu sein. Und ja, auf dem Feld, ich hätte mir ein bisschen mehr Einfluss gewünscht, auch gerade in dem Spiel gegen Dorsfeld. Da hat man noch nicht gemerkt, dass da wirklich ein Weltmeister auf dem Platz stand. Auch wenn viele Angriffe über ihn gingen, aber so dieser Moment, wo du dachtest, boah, den kann nur ein Kevin Großkreutz spielen, den hattest du nicht. Aber den gibt's dann vielleicht auch in einem Entscheidungsspiel dann irgendwie in der Zwischenrunde und dann wird man sehen, was Kevin Großkreutz noch drauf hat.
Er ist ja noch gar nicht so lange in der Mannschaft, ne? Ja. Also er hat jetzt quasi nur die Vorbereitung auf die Halle mitgemacht, die auch, glaube ich, vollumfänglich, soweit ich weiß. Also da ist er dann noch frühzeitig mit eingestiegen, weil er wusste, dass er da sein Comeback nach der Zeit bei Wacker Oberkassel viel feiern wird. Aber das ist dann ja auch was vielleicht noch ein bisschen Zeit dauern wird, ne? Und gerade, dass du dann vorab eben gesagt hast, dass sie dem Druck direkt standgehalten haben, das kann auch für eine Mannschaft wieder ein super, super wichtige Erkenntnis sein, dass du so früh einmal abliefern muss, auch wenn es nur darum geht, das Entscheidungsspiel zu vermeiden. Aber das ist natürlich was, worauf du dich im ganzen Turnierverlauf auch immer wieder beziehen kannst und dir vor Augen führen kannst. Ne?
Ja, also Kevin hat ja dann auch mit dem TuS Eichlinghofen schon das Turnier in Waltrop gewonnen.
Datteln, glaube ich.
Erst in Datteln, dann in Waltrop.
Achso, da zwei sogar.
Okay, zwei Turniere.
Du bist schlauer als ich.
Datteln haben sie gewonnen, so war das genau richtig. Waltrop hat, glaube ich, nicht mitgespielt, aber auch dabei, hat das Feeling so ein bisschen mitgenommen. Also Eichlinghofen ist vorbereitet, spricht auch davon, Endrunde ist das Ziel, ohne Frage, da wollen wir hin. Und das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die gefährlich ist, ohne Frage.
Wie gefährlich ist der SuS Özbekley? Die haben dem TuS Hannibal auch das Entscheidungsspiel aufgezwungen durch den Sieg in der Vorrunde. Das war noch so das zweite größere Thema in der Halle Renninghausen.
Ja, super beeindruckend. Also man dachte natürlich, klar, Landesliga ist, TuS Hannibal muss da durchgehen. Wieder jetzt einen Umbruch gehabt, ein paar neue Gesichter auch auf dem Feld gewesen. Giuseppe Trippi als Trainer, der auch gesagt hat, ja, draußen ist mir wichtiger, die Halle ist eher so nebenbei. Aber dass Özbekley dann ohne Gegentor durchgeht, besser ist als Hannibal, auch wieder angetrieben von 200 positiv verrückten Özbelandern, die durchgesungen haben, 40 Minuten lang, sehr, sehr beeindruckend. Kimaz Hamza, der beste Spieler dieser beiden Tage gewesen. Das auch erwartbar vielleicht, weil er mit diesem Anspruch da auch reingeht. Ja, also das war schon, es war nicht wie ein B-Liges, der da auf dem Platz stand, das ist auf keinen Fall.
Ist ja ein
A-Liges. Ich wollte nicht sagen, nicht wie ein Kreisliges, sorry. Nicht wie ein Kreisliges, das war ich schon verwirrt, genau. Was ich sehr beeindruckend fand, war dieser Anfang, also Özbekley mit einer Choreo eingestiegen ins erste Spiel gegen jetzt muss ich gerade überlegen, Merkur ist, glaube ich, der Dritte
FC
gewesen.
Merkur,
FC ja. Merkur war der Dritte in der Gruppe, genau. Und dann nach 2 Minuten ein Hackentor direkt den Block zum Ausrasten gebracht. Also das ist so, ja, dieses Feeling, was Özbekley schon ausgelöst hat und was auch weit führen kann.
Das ging nach Hallenstadtmeisterschaft ja. Tour. Habt ihr noch was? Ist euch noch was im Gedächtnis im Kopf geblieben von der Vorrunde, worüber wir noch sprechen müssen? Oder blicken wir lieber nicht an dieser Stelle, sondern in der nächsten Folge dann Richtung Zwischenrunde? Die gibt's auf jeden Fall noch, die extra Zwischenrunden-Vorschau sozusagen.
Wir können abschließen mit einem Team von jedem, das ich noch nach der Vorrunde deutlich steigern muss. Ich kann gerne anfangen, weil ich mir die Gedanken gerade schon kurz gemacht habe. Gerade ein Team, von dem man vielleicht ein bisschen mehr erwartet hat, das wäre bei mir in der Halle nämlich der Kirchhörder SC gewesen, von dem man, glaube ich, schon irgendwie das Gefühl hat, so ja, Endrunde, zwar nur Bezirksligist in Anführungsstrichen, aber ein sehr, sehr guter Bezirksligist und vom Kader her und Potenzial ja auch irgendwie eine Mannschaft, die man schon, glaube ich, in der Endrunde sieht, die müssen sich auf jeden Fall noch deutlich strecken. Das war 5-3 gegen Alemannia Scheinus, wo Kirchhörde sich nicht mit Ruhm bekleckert hat und auch das zweite Gruppenspiel war irgendwie so mehr holprig als flüssig. Ich glaube, da wird noch in Richtung Zwischenrunde sich der Kader verändern. Aber da muss sich auch spielerisch noch viel verändern, wenn nicht da schon Feierabend sein soll.
Bei mir in der Halle fällt es schwer. Da war, also klar, es fällt total schwer, gegen deutlich schwächere Gegner wirklich zu brillieren. Aber die klassenhöheren Teams haben es gut gemacht. Ich ziehe mal kurz die Moderatoren-Joker-Karte und gebe erstmal Nico ab.
Ja, und ich nenne ein Team, was ein bisschen unfair ist vielleicht, weil sie weitergekommen sind als Gruppensieger, ist der BSV Schüren. Als Westfalenligist letztendlich souverän sich durchgesetzt mit 2 Siegen, aber einfach nicht geglänzt. Das ist dieses gute Pferd, das so hoch springt, wie es muss. Und das hat Schüren. Mit der Leistung vom Wochenende, vom Sonntag in Renninghausen, wird man aber nicht in die Endrunde einziehen. Das ist klar, weil dafür war es zu wenig. Das hatte gereicht gegen Hürde, gegen VfL Hürde und gegen den SC Dortmund 97-08. Aber in der Zwischenrunde muss da eine Schippe draufgelegt werden. Aber wir kennen alle Sascha Rammel, wir kennen den BSV Schüren. Das wird kommen. Und deswegen keine Sorge, das wird schon klappen.
Bei mir ist es der TuS Hannibal. Waren jetzt gerade bei, haben sich nicht mit rumbekleckert, haben aber eigentlich eine Mannschaft, deswegen sei auch, dass sie sich noch steigern können, mit viel Potenzial. Die haben einen oder anderen Straßenfußball dabei, haben letztes Jahr in der Endrunde Ablerbeck geschlagen. Also das ist eine Mannschaft, die auch, finde ich, auf so eine positive Art und Weise, ich glaube, Giuseppe Trippi als Trainer passt da gut rein, auf so eine positive Art und Weise sehr emotional und intensiv einfach ist. Jetzt spielen die aber in der Halle, wo Türksburg spielt, wo FC Brünninghausen spielt, wo der TuS Eichlinghofen spielt, also wo einer der, wo auch noch etliche Bezirksligisten und A-Liga-Top-Teams spielen, aber wo einfach klar ist, dass selbst eine Mannschaft Landesliga oder höher ausscheiden wird. Und wenn sie sich nicht steigern, werden sie das sein. Gut. Alles Weitere zur Zwischenrunde, aber wirklich am Donnerstag aller Voraussehen nach an dieser Stelle. Vielleicht eine etwas veränderter Besetzung. Da fliegen wir wieder für euch durch die 4 Hallen und blicken nochmal ganz genau mit der Lupe auf das 2. Wochenende der Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, wie auch immer ihr uns begleitet und alles zur Hallenstadtmeisterschaft seht und lest ihr natürlich auf www.rn.de/dosport. Danke euch, macht's gut, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von Kron. Mehr Dortmund ist nicht.